Kapitel 30: Der theistische Kern des Christentums. Wie zu Beginn von Kapitel 29 möchte ich auch hier betonen, dass der Versuch, den theistischen Kern einer Weltreligion, hier des Christentums, in einem kurzen Kapitel herauszuarbeiten, nur skizzenhaft und unvollständig sein kann. Es wird eine dankbare Aufgabe für Experten des Christentums sein, auf systematische und ausführende Weise zu zeigen, wie die Bibel theistisch verstanden werden kann und welche Theologen und Mystiker der Vergangenheit bereits auf diese Dimension des Christentums hingewiesen haben. 352. Der Kern des Christentums ist Jesus Christus. Seine Person, sein Wirken und seine Mission. Jesus verkündete die Botschaft von Gottes Liebe und Gnade, in Klammer, zum Beispiel MT 9,35, mit der er die Lehre der Tora, Gesetz und göttliche Ordnung ergänzte und erweiterte. Was die Tora bereits andeutete, wurde von Jesus in aller Konsequenz gelehrt und vorgelebt. Doppelpunkt. Es liegt nicht in der Macht des Menschen, aus eigener Kraft alle Sünden zu überwinden. Erlösung ist aber auch nicht von den priesterlichen Gesetzen abhängig. Entscheidend ist das Gottesbewusstsein. Wer in Gottes Liebe lebt, wird durch diese Liebe von allen Sünden erlöst und nicht durch religiöse Regelfrömmigkeit. Liebe erlöst den Menschen von Sünde, so wie Licht Dunkelheit auflöst. Wenn wir uns dem Licht gegenüber öffnen und uns ins Licht begeben, das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen hatten die Dunkelheit lieber als das Licht. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Aber wer der Wahrheit gehorcht, kommt zum Licht und das Licht macht sichtbar, dass dieser Mensch sein Leben nach dem Willen Gottes führt. In Klammer, Johannes 3,19, 21. Die Jesusbewegung verkündet Jesus Lehre als Evangelium. Eine frohe Botschaft, weil sie den Menschen die Gewissheit von Sinn, Freiheit und Rettung vermittelt. Doppelpunkt. Wenn ihr meinen Worten, meinem Beispiel folgt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. In Klammer Johannes 8,31-32. Mit diesen Worten sagte Jesus indirekt, dass das bloße Befolgen der Schriften und der Priestergesetze nicht zur Freiheit führe, was für die damalige Zeit eine äußerst revolutionäre und gewagte Aussage war. Jesus wies den universell theistischen Weg, der die Menschen frei macht, Doppelpunkt, frei von Schriftabhängigkeit, frei von Priesterabhängigkeit, frei von Dogmenabhängigkeit, frei von Angst und frei von elitärem Sektendenken, frei von Illusion und falschen Identifikationen, in Klammer, Absatz 32. Dadurch erinnerte Jesus die Menschen seiner Zeit an den theistischen Kern des Judentums. Nämlich, dass Gott der lebendige Gott ist, in Klammer, Absatz 83, und dass alle Menschen Teile dieses Gottes sind, weshalb die allumfassende Liebe die Erfüllung aller Gesetze darstellt, in Klammer, Absatz 94, 344, Doppelpunkt. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit all deinen Gedanken und Wünschen. Dies ist das zentrale und wichtigste Gebot. Das zweite ist gleich wichtig. Liebe alle Menschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz, in Klammer Tora, und die Propheten fordern, in Klammer MT 22, 37 bis 40, MK 12, 28 bis 31, LK 10, 26 bis 28. Jesus betonte die Absolutheit dieser zentralen Gebote. Denn wer nicht im Bewusstsein der Liebe lebt, wird auch die anderen Gebote nicht einhalten. Jesus kam nicht, um das Gesetz aufzuheben, sondern um den Weg der kompromisslosen Wahrheit und Liebe vorzuleben, ohne Scheinheiligkeit, ohne religiöse Selbstherrlichkeit, ohne Ja-Aber, in Klammer, Absatz 165, 335, Doppelpunkt. Ihr Scheinheiligen, treffend hat der Prophet Jesaja von euch gesprochen. Doppelpunkt. Dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott, aber mit dem Herzen ist es weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. In Klammer MT 15,7-9, Einheitsübersetzung. 353. Im Leben geht es nicht einfach um das Befolgen der Gesetze, um der Gesetze willen. Denn die Gesetze haben genauso wie das menschliche Leben und die gesamte Schöpfung einen göttlichen Sinn. Und im Licht dieses Sinns löst sich jegliche Verabsolutierung relativer Regeln und Gesetze auf. Jesus wandte sich gegen die Absolutheitsansprüche der Priesterschaft, indem er auf den Sinn und Zweck aller Gottesoffenbarung hinwies. Liebe Gott mit deinem ganzen Sein und liebe alle Menschen wie dich selbst. Gott will nicht schöne Worte oder fromme Werke. Gott will dich. Nicht deine Werke, du selbst bist gefordert. Und dann folgen die entsprechenden Werke und Verhaltensweisen von selbst. In Klammer, Absatz 305. 354. Nicht nur das Gesetz ist in Gott gegründet, sondern auch und in erster Linie die Liebe. Denn wenn nicht der lebendige Gott die höchste Realität wäre, wäre auch die Liebe nicht die höchste Realität. Und Tora, Gesetz, hätte keine wirkliche Grundlage. In Klammer, Absatz 279. Ein neues Gebot gebe ich euch, das Gebot der Liebe. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen, dass ihr zu mir gehört. An der Liebe, mit der ihr untereinander verbunden seid. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Heiliger Vater, beschütze sie durch deine göttliche Macht, damit sie eins werden, so wie du und ich eins sind. In Klammer, Johannes 13, 34 bis 35, 15, 11. Gottes Liebe ist als Gnadenangebot immer gegenwärtig. Und es liegt am Menschen, dieses Angebot anzunehmen. Nicht allein durch gute Werke, sondern durch eine innere Bekehrung, in Klammer, bewusste Ausrichtung auf Gott, wodurch wir uns öffnen für die Offenbarung der Liebe in unserem persönlichen Leben, Denken und Fühlen. Diese Offenbarung können wir nicht erzwingen oder fordern, genauso wie wir, wenn wir in Dunkelheit sind, nicht fordern können, dass das Licht kommt und die Dunkelheit vertreibt. Wir müssen die Dunkelheit verlassen und selber ins Licht gehen, was etwas vollkommen anderes ist als das bloße Befolgen religiöser Gesetze. Doppelpunkt. Wer mir vertraut, der vertraut nicht mir, sondern dem, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der mir vertraut, nicht im Dunkeln bleibt. In Klammer Johannes 12, 44 bis 46. Wenn der Mensch sich von allen menschengemachten Vorstellungen über Gott, in Klammer modern ausgedrückt, von atheistischen und monotheistischen Vorstellungen gelöst hat, ist er empfänglich für die Offenbarung der Realität Gottes, in Klammer, ist gleich Gnade, wodurch er erfährt, was Liebe und Geliebtsein in Wahrheit bedeutet. In der christlichen Theologie ist deshalb das Konzept der Gnade von zentraler Bedeutung. Doppelpunkt. Gottes Gnade durch Jesu Christus ist gleich die Wahrheit, die frei macht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. In Klammer Johannes 14,6. Was bedeutet durch Jesus Christus und nur durch mich? Auch diese Aussage kann monotheistisch oder theistisch verstanden werden. 355. Jesus sagte nicht, Doppelpunkt, diejenigen, die der Heiligen Schrift folgen, erkennen die Wahrheit, sondern diejenigen, die meine Worte, meinem Beispiel folgen, sind wahrhaftig meine Nachfolger, und sie werden die Wahrheit erkennen, die frei macht. In Klammer Johannes 8,32. Jesus vertrat offensichtlich keinen Tora-Fundamentalismus und erst recht keine Bibel-Fundamentalismus. Letzteres aus dem einfachen Grund, weil es die Bibel damals noch gar nicht gab. Jesus verfasste keine Schriften, obwohl er dazu sehr wohl fähig gewesen wäre. Und auch die Nachfolger Jesu waren Schriften nicht das absolute Fundament des Glaubens, sondern Quellen der Inspiration. Doppelpunkt. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet nicht die Weisungen, die er euch gibt. Prüfet dabei alles und das Gute behaltet. Und von jeder Art des Bösen haltet euch fern. In Klammer 1 Tess 5,19-22. Jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben ist, hilft uns in der Belehrung, in Klammer, Erkenntnis, was der Willen Gottes ist, in der Selbstprüfung, in der Besserung und im Erlangen eines Lebens in Wahrheit und Gerechtigkeit, damit der Mensch in Gott vollkommen sei, bereit zu jedem guten Werk, in Klammer 2 Tim 3,16-17. Der Weg durch Jesu, Sternchen, ist offensichtlich nicht abhängig von einer Verabsolutierung der Bibel. Jesus selbst sagte deutlich, was durch mich bedeutet. Doppelpunkt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. In Klammer Johannes 14,15. Ich liebe euch so, wie der Vater mich liebt. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, mir folgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meinen Vater gehorcht habe und mich nicht von seiner Liebe löse. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. In Klammer Johannes 15,9-11. Sternchen. In der Einheitsübersetzung von 1982 wurde diese Stelle, in Klammer Johannes 14,6, mit einer feinen, theistisch ausgerichteten Nuance neu formuliert. Ich bin der Weg, der zur Wahrheit und zum Leben führt. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. 356. Monotheistische Vertreter des Christentums gründen ihre Glaubenslehren auf eine Verabsolutierung der Person Jesu. Dadurch trennen sie die Person Jesu von seiner Botschaft, was sich vor allem darin zeigt, dass sie seinem Kreuztod eine einzigartige Bedeutung beimessen. Das gesamte Wirken Jesu sei auf seinen Erlösungstod am Kreuz hinausgelaufen. Christen, die das Blut Jesu für einen entscheidenden Faktor halten, tun dies, weil sie die alttestamentarische Vorstellung auf Jesus übertragen. Gott verlange von den Menschen zur Sühne ihrer Sünden das Blut von Opfertieren und sogar das Blut der Erstgeborenen. Sternchen, Sternchen. Beispiele hierfür sind 1 Mose 22,2 und 2 Mose 8,22. Würden die Ägypter sehen, welche Art von Opfern wir ausführen, würden sie uns steinigen. Ebenfalls Mischa 6,7 zitiert in Absatz 344. Nun habe Gott sich selbst durch das Opfer seines eigenen erstgeborenen Sohnes versöhnt. Was bedeutet, dass Jesus für unsere Sünden gestorben sei? Einige verbinden diese Interpretation sogar mit der Geschichte von Adam und Eva, die sie für ein historisches Ereignis halten. Gott habe als Antwort auf die Sünde von Adam und Eva im Paradies das erste Blut vergossen, indem er Tiere getötet habe, um für das nackte Paar Kleider aus Fellen herzustellen. In Klammer 1 Mose 3,21. Die monotheistische Interpretation besagt, durch dieses erste Blutvergießen habe Gott gezeigt, dass die Ursünde von Adam und Eva nur durch Blut gesühnt werden könne, womit bereits im Paradies eine Prophezeiung von Jesu Sühnetod am Kreuz gegeben worden sei. Jesus selbst sagte nie: Nur durch meinen Opfertod könnt ihr befreit werden, oder dergleichen. Die monotheistischen Bibelvertreter müssen einige wenige Andeutungen in den Jesusworten der Evangelien herausgreifen und überhöhen und gleichzeitig die gesamte Lehre Jesus ihrer eigenen Interpretation unterordnen. Denn wie nur schon in Absatz 352 bis 355 angeführte Zitate zeigen, vertrat Jesus keinen Monotheismus und auch keine Blutopfer- oder Kreuztod-Ideologie. Hinzu kommt, dass zur Zeit der Abfassung der Evangelien all die alttestamentarischen Schriften bereits seit mindestens 5 Jahrhunderten existierten, weshalb die Autoren der Evangelien die Beschreibungen Jesu derart formulierten, dass sie möglichst viele prophetische Textstellen des Alten Testaments entsprachen. 357. Die Aussage „Die Wahrheit macht euch frei“ bedeutet auch Freiheit von Sünde und Tod. Doppelpunkt. Ich versichere euch, wer sich nach meinen Worten richtet, wird in Ewigkeit nicht sterben. In Klammer Johannes 8,51. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. In Klammer Johannes 8,12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort befolgt, wird er in Ewigkeit den Tod nicht sehen. In Klammer Johannes 8,51. Ich bin die Auferstehung und das Leben. In Klammer Johannes 11,25. Diese Jesusworte aus dem Evangelium nach Johannes weisen auf ein tiefes Mysterium hin, das leicht missverstanden werden kann und auch vielfach missverstanden wurde. Die monotheistischen Priester stellen die Lehre auf, der Tod sei die Strafe Gottes für die Sünde der Menschen. In Klammer Absatz 170. Der Tod sei etwas Böses und Schändliches. Da der Tod jeden Menschen betrifft, konnten die Priester über den Faktor Tod Macht über das Volk ausüben. Durch die Dämonisierung des Todes, durch das Schüren der Angst vor Höllenstrafen nach dem Tod und durch die Monopolisierung der Begräbnisrituale. Ist der Tod das Ergebnis des Sündenfalls des Menschen? Auffällig ist, dass all jene Priester, Prediger und Religionsführer, die den Tod als die Folge der Sünde bezeichnen, selbst ebenfalls starben. Gemäß ihrer eigenen Logik standen sie damit ebenfalls unter dem Einfluss der Sünde, weshalb wir ihren Lehren sehr wohl kritisch gegenüberstehen dürfen. Jesu Aussagen, Doppelpunkt, ihr werdet in Ewigkeit nicht sterben, ihr werdet den Tod nicht sehen, bezogen sich offensichtlich nicht auf den physischen Tod, denn alle Gläubigen starben weiterhin. Nicht einmal die Apostel überwanden den physischen Tod. Wenn monotheistische Bibelvertreter behaupten, Tod sei die Folge des Sündenfalls von Adam und Eva und der Mensch könne durch ihre Glaubenslehren den Tod überwinden, ist dies eine Lehre, die an die Worte der Schlange im Paradies erinnert. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr tut, was ich sage. Punkt, Punkt, Punkt. In Klammer Genesis 3, 4. Der Tod ist keine Strafe und keine Entwürdigung des Menschen. Aus theistischer Sicht ist der physische Tod ein natürlicher Teil des Lebens in der dreidimensionalen Welt. Wer immer in dieser Welt kommt, unterliegt den Gesetzmäßigkeiten von Geburt und Tod, obwohl es für uns als ewige Teile Gottes weder Geburt noch Tod gibt. Wirkliche Befreiung bedeutet Befreiung vom beschränkten Bewusstsein. Wir würden sterben oder mit dem Tod sei unser Leben zu Ende. Diejenigen, die von Illusion und falscher Ego-Identifikation frei sind, haben den Tod überwunden, denn sie wissen, dass sie als geistige Wesen nie sterben. In Klammer Absatz 267. 358. Weil der volkstümliche Glaube vor 2000 Jahren von der Vorstellung ausging, die Toten würden irgendwann wieder leiblich ins Leben zurückkehren, meinten einige Jesus-Anhänger, bei der Rückkehr Jesu würden die Verstorbenen aus den Gräbern hervortreten. Mit dem Konzept der Auferstehung vom Tode ist aber eine geistige Auferstehung gemeint, wie durch das Symbol des Getreidekorns veranschaulicht wird. Wenn du ein Samenkorn siehst, muss der Same zuerst sterben, damit die Pflanze leben kann. Du siehst nicht die ausgewachsene Pflanze, sondern nur den Samen. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. So könnt ihr euch auch ein Bild von der Auferstehung der Toten machen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Aber was zum Leben erweckt wird, ist unvergänglich. In Klammer 1 Korinther 5, 36 f, 42 f. 359. Wenn die Eingeweihten der damaligen Zeit von Überwindung des Todes, von Auferstehung, von Himmelfahrt, in Klammer Englisch Ascension, und von Verwandlung des Körpers sprachen, so deuten sie damit auf Dimensionen unseres physischen Daseins hin, die dem modernen Menschen weitgehend unbekannt sind, insbesondere die geistige Herkunft des Menschen und das damit verbundene Mysterium des Lichtkörpers. Wie lebendig dieses alte Wissen in den urchristlichen Kreisen war, zeigt zum Beispiel die bekannte kryptische Stelle aus dem Brief an die Gemeinde von Philippi, in Klammer 3,20 bis 21, Doppelpunkt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, damit dieser genauso herrlich wird wie sein eigener Auferstehungskörper. Denn seine Kraft ist dergestalt, dass ihr alles, in Klammer, auch die Materie unseres Körpers, untergeordnet ist. Verwandlung des Körpers sollte in einem mystischen, nicht in einem materiellen Sinn verstanden werden. Denn Materie wird von Bewusstsein beseelt und geformt. Und unser Körper trägt die Kodierung des Lichtkörpers, der Elohim in sich, in Klammer, Absatz 234. Die mystische Formulierung der Retter Jesus Christus werde dereinst vom Himmel unserer Lichtheimat zurückkehren, um unseren Körper zu verwandeln, weist auf einen bestimmten Zeitpunkt hin, den wir heute die Zeit der Transformation nennen. Wenn die Menschen wieder zu ihrem ursprünglichen Bewusstsein erwachen und ihre eigene Ewigkeit erkennen, den Tod überwinden, dann wird durch dieses erleuchtete Bewusstsein im Menschen die Erinnerung an die eigene geistige Herkunft aktiviert und damit auch das Zellgedächtnis und die entsprechende Transformation. Denn das Licht dieses Bewusstseins durchdringt als geistige Schwingung unsere gesamte Existenz bis hinein in die physische Dimension. Hierbei berühren sich, weit jenseits aller monotheistischen Dogmatik, die alten Mysterienlehren des Ka-Ba- und Merkaba-Körpers in Klammer, Absatz 255-264 und unser eigenes neu erwachtes Wissen, wie dies bereits von Propheten Joel vorausgesagt wurde, in Klammer, Joel 3-1-5, APG 2-16-21. Solange der Mensch jedoch in einem materialistischen Denkmuster gefangen ist und zum Beispiel meint, er sei ein evolviertes Tier, bleibt er von diesem transformierten Bewusstsein getrennt und für ihn, ob Wissenschaftler, ob Theologe, ob Vertreter der atheistischen Esoterik, gilt das warnende Wort aus dem Brief an die Korinther, in Klammer 1 Korinther 1,19 20, Doppelpunkt. Es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen, die Klugheit der Klugen werde ich von ihren Höhe stoßen, in Klammer Jesaja 29,14. Was bleibt von den Weisen, was von den Gelehrten und den gewandten Rednern dieses Zeitalters? Was für die Welt als Weisheit gilt, erweist sich im Licht Gottes als Torheit. Und passt euch nicht dem Schema dieser Welt, in Klammer, dem vorherrschenden Zeitgeist an, sondern werdet durch die Erneuerung eures Denkens verändert, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene, in Klammer, Röm 12, 2. 360. Jesus lehrte die innersten Mysterien der theistischen Offenbarung mit göttlicher Vollmacht und bleibender Wirkung, weil er die Inkarnation eines hohen oder sogar des höchsten Lichtwesens unseres Universums war. Doppelpunkt. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters. Er ist der Anfang aller Schöpfung, in Klammer, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, Züricher Bibel. Durch ihn ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, das Sichtbare und auch die unsichtbaren Mächte und Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen, und in ihm findet alles sein Ziel. Er war vor allem anderen da, und alle Dinge bestehen durch ihn, in Klammer Kol 1,15-17. Durch ihn hat Gott die Welten geschaffen, in Klammer ... Durch sein machtvolles Wort hält er das Weltall zusammen, in Klammer Hebräer 1,3. Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben, in Klammer MT 28,18. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde, in Klammer Johannes 17,5. Ich bin das Licht, das über allem ist. Ich bin das All. Das All ist aus mir hervorgegangen. Und das All ist zu mir gelangt, in Klammer Thomas Evangelium 77a. wer immer Jesus war. Das, was wir glauben, entspringt unserem eigenen inneren Überzeugung und braucht nicht verabsolutiert zu werden. Denn wir können nicht erwarten oder verlangen, dass alle Menschen dieselbe Überzeugung haben oder dieselben Erfahrungen mit Jesus machen wie wir. Der Glaube an Jesus ist vollkommen individuell, aber der Weg durch Jesus ist absolut. Denn dieser Weg ist der Weg der göttlichen Liebe, der erleuchtend und befreiend ist, unabhängig davon, welche innere persönliche Beziehung wir zu Jesus als Person haben. Doppelpunkt. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. In Klammer Johannes 12, 44. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern der, der den Willen meines Vaters in den Himmeln tut. In Klammer MT 3:21. Mit der Entstehung der römischen Kirche wurde die Verabsolutierung der Person Jesu zur vorherrschenden Lehre im Christentum. Gegen diese Institutionalisierung und Dogmatisierung einer Lehre, die im Urchristentum sehr umstritten war, erhoben sich verschiedene kritische Stimmen. Die stärkste Gegenbewegung entstand im 7. Jahrhundert durch den Islam. Die Lehren des Korans wenden sich nicht gegen Jesus oder gegen seine Lehren, sondern gegen die Verabsolutierung der Person Jesu und damit auch gegen die Behauptung, die Kreuzigung Jesu sei ein göttliches Blutopfer gewesen und dieses Blut sei nun der einzige Weg für alle Menschen zur Vergebung der Sünden. In Klammer Absatz 356. Wie bereits dargelegt, vertreten die Evangelien keine solche Blutopfertheorie. Und der Koran erinnert uns hier daran, wie weit die monotheistische Jesus-Interpretation von den Lehren Jesu entfernt ist. 362. Die mächtigste Strömung des Christentums ist die katholische Kirche. Der Begriff katholisch ist in seiner wörtlichen Bedeutung ein Synonym für theistisch. Von griechisch kata, sich beziehen auf, über, in Klammer, das Ganze hin, und holos, ganz, vollständig, ganzheitlich, in Klammer, ist gleich holistisch. Katholikos, das Ganze betreffend, allgemein. Der katholischen Kirche kommt also nur schon vom Namen her eine große Verantwortung zu, ganz zu schweigen von ihrer weltlichen Macht und historischen Schuld. Würde sie zu einer Vertreterin des theistischen Gottesbewusstseins, wäre sie nicht mehr nur katholisch, sondern katholisch. Und sie würde entscheidend mithelfen, im globalen Bewusstsein einen Quantensprung auszulösen, wodurch sie und ihre Unterorganisationen viel von dem wiedergutmachen könnten, was sie wieder zu gutmachen haben. Jesus lehrte, dass die Menschen durch diesen einen Schritt einzeln und auch im Rahmen aller Organisationen vollständige Sündenvergebung erlangen können. In Klammer Absatz 280 bis 281. 352. Ende des 30. Kapitels.